Also kurz noch etwas ad personam. Es mag sein, dass ich am ehesten durch Antisemitismus und Volksstaat bekannt bin, aber mir selber bin ich hauptsächlich durch Reichtum und Religion bekannt. Und ich kenne mich auch nicht als Pamphletist, wie ich von Zaira hier unter anderem vorgestellt worden bin in dem Programmheft. Das ist also so viel ad personam. Ich bin vorhin, habe einen Spaziergang gemacht durch die Innenstadt Freiburgs, die zwar nicht wie die Hölderlinsche Brücke von Wagen und Menschen tönt, dafür aber von Waren und Menschen überquoll, und kam an einer Metzgerei vorbei und da wurde annonciert frisches deutsches Milchlamm. Und da kam mir der blasphemische Gedanke, dass in einer Stadt, in der eine normale Metzgerei so etwas Tiefsinniges, Opferhaftes anpreisen kann, so tiefgründige Überlegungen über identitätsphilosophische Fragen, wie ich sie hier gehört habe, durchaus am Platze sind. Diese tiefsinnigen Überlegungen identitätsphilosophischer Art drehen sich um die Subjektkonstitution unter Bedingungen des Kapitalismus. Was ich da gehört habe, das hat mir dieselbe Assoziation eingegeben, wie sie vorhin in einem Redebeitrag zum Clemens Nachtmann auftauchte, nämlich, dass das vielleicht auch am ehesten zu verstehen ist als eine vertiefte Fortschreibung der Studien zur deutschen Persönlichkeitsstruktur, die Adorno, Horkheimer und andere im Auftrag der amerikanischen Regierung angefertigt haben, damals im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg. Aber genau das Moment der Vertiefung, das da vielleicht zu reklamieren ist, das macht mir auch Bauchschmerzen. Denn wenn die damaligen Studien zum autoritären Charakter noch versuchten, diesen Charakter auf kulturelle, pädagogische, psychologische und sonstige Faktoren zurückzuführen, dann wird hier in der Tat in einem sehr prononcierten Sinn der autoritäre Charakter direkt auf das Kapitalverhältnis, auf die Wertform zurückgeführt. Das bedeutet dann aber auch, dass so wie der autoritäre Charakter durch die Wertform bestimmt ist, umgekehrt die Wertform, das Kapitalverhältnis, wesentlich ein deutsches Phänomen ist. Und damit habe ich meine Schwierigkeiten. Ich werde aber jetzt nicht keine identitätsphilosophischen Überlegungen anstellen, mich nicht also auf diese Schiene begeben, sondern ich werde versuchen, kurz zu skizzieren, wie einem, der sich nicht als Deutscher begreift, wenn er theoretisiert, unter Umständen der deutsche Sonderweg, diese spezifische Einlassung Deutschlands in den Kapitalismus mit seinem faschistischen Resultat darstellen könnte. Das wird nicht sehr lang dauern und schon deshalb, weil ich meine, dass es vielleicht wirklich sinnvoller ist, dann darüber zu diskutieren. Ich muss allerdings vorher noch etwas doch zu dem Thema dieser Veranstaltung sagen, weil ich eben damit auch meine Schwierigkeiten habe, speziell mit dem Begriff Antideutsch. Ein Materialismus, so heißt es da, ist der möglich, ohne zugleich antideutsch zu sein. Antideutsch, da steckt das Wörtchen Anti drin, und das Wörtchen Anti hat eine lange Geschichte. Anti ist ursprünglich gar kein Anti, sondern ist kein Negativ, es ist keine Negation, sondern ist die Position des Systems. In der Spätantike und dann im Mittelalter wieder, wo das Anti seine große Bedeutung erlangt in dem Antichrist, da ist der Antichrist das herrschende System, gegen das eine größenwahnsinnige neue Religion auftritt, und das ist als Antichrist, also als eine Antiposition definiert und denunziert, obwohl es doch eigentlich die herrschende Position ist. Das kehrt in gewisser Weise noch einmal wieder, allerdings nur kurz, in, würde ich sagen, in dem Wort Antikommunismus. Da wird noch einmal das herrschende System, nämlich der Kapitalismus, als ein gegen die neue Bewegung, der die Zukunft gehört, aufmüpfendes, aber gleichzeitig also eben auf lange Sicht hoffnungslos unterlegenes Anti deklariert. Später dann ist das Anti aus der Sicht des Systems gesprochen und bezieht sich auf Gruppen oder Tendenzen, Bewegungen, die außerhalb des Systems stehen und denen ans Leder wollen. Also wenn Sie nehmen, antiroyalistisch oder später auch antidemokratisch oder antiklerikal oder auch später antihumanistisch, dann haben Sie immer die Situation, dass das vom System aus gesehen wird und gesagt wird, da sind Gruppen, Leute, die wollen dem System ans Leder. Wobei es für uns, unseren Zusammenhang, glaube ich, unwichtig ist, ob diese Haltung positiv ist oder so, ob sie negativ ist. Ob man also mit den Gruppen sympathisiert, die dem System ans Leder wollen, oder ob man sie ablehnt, also ob man auf der Seite des Systems selber steht. Und dann macht aber dieses Anti von der Wende des 18. zum 19. Jahrhunderts eine entscheidende Wendung durch, für die, wie für so vieles andere, Hegel einsteht, der das Gespür für Änderungen hat. Das Anti wird als Moment der Dialektik, im Begriff der Antithese, zu einem integrierenden Bestandteil des Systems selbst. Also System und Anti stehen sich nicht mehr gegenüber, sondern sie sind ineinander verwachsen. Zu einem Stachel im System, Stachel gegen das System, gleichzeitig aber auch Stachel im System und für das System. Das heißt also, wird zu einem treibenden Element, zu der Unruhe, als die der Hegel im Uhrmacher-Jargon, in der Uhrmacher-Sprache, dieses Anti bezeichnet. In dieser Tradition, denke ich, steht das heutige Anti, wenn es sich also in Begriffen artikuliert wie Anti-AKW oder antifaschistisch oder antiimperialistisch. Es steht in dieser Tradition, aber es ist gleichzeitig eigentlich schon für diese Tradition ad absurdum. Nun ist das Anti auch schon bei Hegel, dieses Anti, das Systemimmanente, das dialektische Anti, auch schon bei Hegel eigentlich nur der dumme Teufel, der die Arbeit des Systems verrichtet. Also wenn man sich den Verlauf der hegelischen Dialektik ansieht, dann mag es also noch so aufmüpfig sein, aber es ist eigentlich nur, wie gesagt, die Triebkraft des Systems selber. Aber das ist das heutige Anti nicht einmal mehr, sondern das heutige Anti ist die abstrakte, die unendliche Negativität, in der der verharrt, der sieht, dass das System zum Verderben angesehen ist, dass das System das Falsche ist, und der nun versucht, eine Position dagegen zu beziehen, die aber eben nur die Position der abstrakten Negativität sein kann. Das ist kein Vorwurf, sondern ich denke, das hängt zusammen mit der Totalität des Systems selber, dass heute ein Anti tatsächlich eigentlich immer nur Abwehr, abstrakte Ablehnung sein kann. Wo sie das nicht ist, das könnt ihr bei den Grünen studieren, da wird sie eben zu einem direkten Moment der Affirmation, und das ist ja auch schon ein paar Mal angeklungen in den Vorträgen, die ich hier gehört habe. Aber bei diesem Anti, finde ich nun, also ist Antideutsch noch einmal ein Gipfel der abstrakten Negation, denn hier wird ein Begriff, das Deutsch, der nichts von politischen Konnotationen hat, sondern selber schon ein Ideologem des Systems ist, mit dem das System sich falsch beschreibt, aus guten Gründen oder vielmehr aus schlechten Gründen und schlechten Absichten, wird das sozusagen als Ausgangslage akzeptiert und man setzt sich jetzt dagegen. Das heißt also, man bewegt sich auf dem Boden der Ideologie, die man doch eigentlich per Anti bekämpfen will. So wenig Deutsch eine politische Kategorie ist, so sehr sie eben nur ein Ideologem des Faschismus selber ist, jedenfalls in dem Kontext, in dem sie hier gemeint und gebraucht wird, so sehr ist dieses Anti, das sich dagegen setzt, eben auch schon dem verfallen als abstrakte Negativität, gegen das sie sich setzt. Und deshalb habe ich Manschetten, diesen Begriff überhaupt in den Mund zu nehmen. Ich habe eingewilligt, dass also darunter diskutiert wird, weil ich nicht um Worte glaube. Aber ich wollte noch einmal zu Protokoll geben, dass ich also diesen Begriff für denkbar unglücklich halte. Der andere Teil des Titels dieser Veranstaltung, Materialismus, mit dem komme ich dann schon leichter klar. Vorausgesetzt allerdings, aber darüber dürfte auch Einigkeit herrschen, es handelt sich nicht um die hedonistische Spielart, nicht um den Materialismus eines Demokrit, eines Epikur, eines Lucrez, eines Feuerbach, der suggeriert, dass das Verhältnis zur Materie zum Besten bestellt, dass es damit zum Besten bestellt sei und der eigentlich nichts wiedergibt als die Position des saturierten Bürgers, desjenigen, der durch die Arbeit anderer in einem kommoden und freien Verhältnis zur Materie sich bewegt, sondern wenn gemeint ist, das, was der Marx uns definiert hat als den historischen Materialismus, ein Materialismus, der sich eher negativ bestimmt, der nämlich sieht, dass das Verhältnis zur Materie, der Stoffwechsel mit der Natur, die gesellschaftliche Reproduktion gerade nicht gegeben ist, beziehungsweise nur unter Bedingungen der Zweckentfremdung gegeben ist, nämlich gestellt ist in den Dienst gesellschaftlicher Machtkämpfe, in der bestimmte Gruppen über andere Gruppen den Sieg davon tragen wollen und sich eben die Verfügung über die Materie, Verfügung über die gesellschaftlichen Reproduktionsmittel, Verfügung über eben diesen Stoff, mit dem gewechselt wird, verschaffen wollen. Also dieser historische Materialismus ist eigentlich einer, der das Verhältnis zur Materie als Desiderat einklagt, weil er sieht, dass gesellschaftliche Machtkalküle, Klassenkämpfe für zumindest große Teile der Gesellschaft das vernünftige oder auch angenehme Verhältnis zur Materie verhindern. Dieser Dieser Materialismus, der hat in der Geschichte so viele Gesichter, soweit er also eine Kritik der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse ist, wie das, wogegen er sich richtet. Und die neuzeitliche Form, gegen die ein solcher Materialismus, gesellschaftliche Form, gegen die ein solcher Materialismus sich verwahren muss, die er kritisieren muss, gegen die er kämpfen muss, das ist der Kapitalismus als die Ausdrucksform, die herrschende Ausdrucksform dessen, was durch die Geschichte hindurch, was ich eben als Machtkalküle bezeichnet habe, was durch die Geschichte hindurch ein vernünftiges oder ein angemessenes Verhältnis zur Materie gerade verhindert. Der Kapitalismus ist es heute, der durch die Wertproduktion und durch die gesellschaftlichen Machtinteressen, die sich hinter der Wertproduktion verbergen, Materialismus als ein erfülltes Verhältnis zur Materie verhindert. Und in diesem Kontext, wenn man den Materialismus so sieht, dann muss natürlich auch jeder Materialismus, jeder historische Materialismus, den deutschen Kapitalismus aufs Korn nehmen, der ein Teil des sich entwickelnden europäischen und dann auch weltweiten Kapitalismus ist, in dem eine Rolle spielt und insofern also ebenso kritikwürdig ist wie der andere Kapitalismus auch. Er muss ihn aufs Korn nehmen, allerdings muss er gleichzeitig, das ist das Problem, mit dem wir uns ja schon auch in diesem Kontext reichlich beschäftigt haben, er muss ihn gleichzeitig würdigen in der besonderen Form, in der er auftritt. Dieser Kapitalismus deutscher Prägung entsteht aus einer eigentlich kümmerlichen Situation. Deutschland ist ein Nachzügler. Deutschland kommt zu spät, kommt praktisch erst richtig im 19. Jahrhundert in die Gänge und sieht sich einem schon relativ weit entwickelten westlichen Kapitalismus gegenüber. Und sucht nun, um Anschluss zu gewinnen, beziehungsweise auch um eine Vormachtstellung im Rahmen dieser kapitalistischen Entwicklung zu erringen, sucht nun auf einem, wie das also im gängigen Jargon heißt, auf einem Sonderweg, diese Kluft, die ihn von dem avancierten Kapitalismus trennt, zu überbrücken. Es praktiziert eine modifizierte Form von Kapitalismus, um den Anschluss an den normalen Kapitalismus zu gewinnen. Dieses Bemühen führt zweimal in die Katastrophe. Salopp gesagt, Deutschland fällt zweimal auf die Schnauze. Das eine Mal im Ersten Weltkrieg, das ist das Ende des ersten Bemühens um diesen Anschluss, und das zweite Mal im Zweiten Weltkrieg. Das eine Mal gerät Deutschland mit seinen Bemühen Anschluss zu gewinnen oder auch eine Vormachtstellung zu erringen, gerät es dem etablierten imperialistischen Machtsystem Europas und auch schon Amerikas ins Gehege und wird in seine Schranken gewiesen. Das zweite Mal legt es, wie auch schon mehrfach angeklungen ist, seinen Versuch, kapitalistisch zu reüssieren, von vornherein auf Konfrontation an. Es schlittert also sozusagen durch eben diesen Versuch zielstrebig in den Zweiten Weltkrieg hinein und erleidet die nächste Niederlage. Insofern ist Deutschlands Beitrag zur kapitalistischen Entwicklung eher lächerlich. Wenn er nicht so traurig wäre. Aber ich würde mal sagen, eher lächerlich. Man sieht, dieser Sonderweg funktioniert nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg scheint, der Kapitalismus westlich, liberalistischer Prägung, das Feld zu behaupten. Und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg scheint sich in dieses wiederhergestellte Spektrum des normalen kapitalistischen Weges, des normalen liberalistischen Kapitalismus einzureihen. Dem ist allerdings, wie wir wissen, nicht ganz so. Es gibt bestimmte Merkmale, ausgebildet vom deutschen Kapitalismus, und davon war jetzt hier schon sehr viel die Rede, die eine gewisse Zukunftsträchtigkeit beweisen und die heute vielleicht doch im weltweiten Kapitalismus eine größere Rolle spielen, als dass Deutschland auf seinem damaligen Sonderweg anzusehen war. Der Grund dafür, denke ich, ist zu suchen in den besonderen Krisen, von denen der späte Kapitalismus, der Kapitalismus unserer Tage, heimgesucht wird und die ihn dazu veranlassen, bestimmte, zumindest strukturell, nicht unbedingt reell, bestimmte Techniken, bestimmte Mechanismen zu übernehmen oder jedenfalls nachzubilden, die der deutsche Kapitalismus auf seinem Sonderweg ausgebildet hat. Die besonderen Merkmale, die der deutsche Kapitalismus auf seinem Sonderweg ausbildet, die sind den besonderen Problemen geschuldet, mit denen er sich eben wegen seines Nachzüglertums bzw. wegen seiner der Probleme, in die ihn seine Entwicklung davor gestürzt haben, konfrontiert sieht. Und sie haben beide, ich will es vor allem zwei nennen, und sie haben beide mit der besonderen Rolle zu tun, oder sie haben, finden beide ihren Ausdruck in der besonderen Rolle, die der Staat spielt. Da ist zum einen die Tatsache, dass in der wilhelminischen Ära, also dort, wo die zurückgebliebene deutsche Gesellschaft Anschluss an den kapitalistischen Standard gewinnen will, da ist also zum einen die Tatsache, dass dieses Kapital, zurückgeblieben wie es ist, aus eigener Kraft das nicht vermag, und dass deshalb der Staat, ich sage es mal so, Wirtschaftslenkungsfunktionen übernimmt, die er in dieser Form bis dahin noch nicht praktiziert hat. Der Staat muss quasi dem privaten Kapital den Weg ebnen, muss ihm den Weg weisen, muss ihm Schützenhilfe leisten. Er tut das, indem er als wesentlicher Auftraggeber funktioniert, indem er also infrastrukturelle Maßnahmen forciert, die dem Staat die dem Kapital ermöglichen, rasch auf die Beine zu kommen. Er tut das, indem er also Modernisierungsbestrebungen unterstützt, Deutschland dann einen gewissen Vorsprung, man denkt an die chemische Industrie, gegenüber den anderen Staaten verschafft. Und er tut es auch, indem er also bestimmte soziale Bedingungen schafft, die der kapitalistischen Entwicklung den Weg erleichtern. Denken wir negativ an die Sozialistengesetze, denken wir positiv an die Sozialgesetzgebung, die damals als sehr fortschrittlich gilt, die deutsche. Hier ist der Staat direkt damit befasst, die sozialen und die ökonomischen Bedingungen zu schaffen, die dem deutschen Kapital einen raschen Anschluss an den Weltstandard ermöglichen. Und damit ist der wilhelminische Staat auch sehr erfolgreich. Binnen 30, 40 Jahren gelingt es auf diesem Weg, den deutschen Kapitalismus an die Spitze des Europäischen zu bringen. Nur, wie gesagt, dummerweise ist das um den Preis dessen erkauft, dass Deutschland dem vorhandenen imperialistischen und kapitalistischen europäischen Gefüge da hineingerät und deshalb also indirekt vielleicht aber auch direkt, das ist eine strittige Frage bei den Historikern, den Ersten Weltkrieg provoziert, wo seine Errungenschaften dann, wo er mit seinen Errungenschaften Schiffbruch erleidet. Nach dem Ersten Weltkrieg ist der Staat in Deutschland erneut ökonomisch gefordert. Eigentlich nicht nur in Deutschland, denn die Krise, auf die er reagieren muss und die sich im Laufe der 20er Jahre herausbildet und dann also in der Weltwirtschaftskrise zuspitzt, diese Krise ist, wie der Name ja schon sagt, ist weltweit. Nur dass in Deutschland diese Krise, sie ist eine Absatzkrise, dadurch so virulent ausfällt, dass dank der Inflation, von der schon an anderer Stelle die Rede war, dank der Reparationszahlungen, dank verschiedener anderer Faktoren, über die ich auch nicht so genau Bescheid weiß, aber über die man sich informieren kann, sie besonders krass ausfällt. Diese Absatzkrise, die dadurch entsteht, dass nach dem Ersten Weltkrieg auf relativ hohem Produktivitätsstandard, nicht zuletzt auch durch die technischen Errungenschaften des Ersten Weltkriegs gefördert, relativ schnell die Produktion hochgefahren wird, während gleichzeitig die Kaufkraft auf der anderen Seite, also die Möglichkeiten des Absatzes der so schnell produzierten Waren, sehr beschränkt ist. Es kommt zu einer Verstopfung des Markts. Die Verstopfung des Markts führt zur Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit mangels Kaufkraft verstärkt die Verstopfung des Markts. Und so kommt es also relativ schnell zum Kladderadatsch und die wirtschaftliche Tätigkeit kommt weitgehend zum Erliegen. Und hier ist nun der Staat gefordert, eine Wertproduktion, die eigentlich durch sich selber zum Erliegen gekommen ist oder durch dieses relative Ungleichgewicht zwischen der Produktivkraft, die da so viel auf den Markt schmeißt, und der geringen Kaufkraft. Der Staat ist also jetzt gefordert, diese Wertproduktion trotzdem wieder in Gang zu bringen. Und der tut das, und damit sind wir beim Faschismus, indem er sich selber an die Stelle der privaten Konsumenten als Großkonsument, als Hauptauftraggeber der Wirtschaft andient. Er befriedigt in Anführungsstrichen seine spezifischen staatlichen Bedürfnisse, er leiert große infrastrukturelle Projekte an und er investiert in die Rüstung. Auch dieses, ja, Augenblick, und um dies aber tun zu können, muss dieser Staat, und das ist also das Problem des deutschen Faschismus, muss er sich abschotten und muss er nach innen Konsumverzicht durchsetzen. Und das kann er nur durch die spezifischen sozial-integrativen Maßnahmen, von denen auch schon hier die Rede war, und die ihn als spezifisch faschistischen ausweisen. Die ihn einerseits politisch gesehen als die nationalsozialistische Arbeitsfront ausweisen, als die er sich präsentiert, ökonomisch gesehen, ich sagte politisch, und andererseits politisch gesehen als den führerkultischen Volksgemeinschaftsstaat, als der sich etabliert. Auch dieses Verfahren, wenn man so will, ist relativ erfolgreich im Schatten der Rüstungsproduktion und der infrastrukturellen Maßnahmen, kommt es auch relativ schnell wieder zu einer Vergrößerung, immer allerdings auf der Basis dieser relativen Autarkie des deutschen Staates, zu einer relativen Stärkung der privaten Konsumkraft, und es geht den Leuten also soweit auch ganz gut. Das Dumme ist nur, dass das ganze Modell gebaut ist auf ein Kreditsystem, das den deutschen Staat nolens volens zwingt, und das ist in der Tat darauf angelegt, die nicht produktiven Güter, die er da geschaffen hat, nämlich die Rüstungsgüter, quasi produktiv zu verwenden, nämlich sie im Krieg einzusetzen, um Beute zu machen und um sich Ländereien, die ausbeutbar sind, zu verschaffen und so weiter. Und das Ende, das Ergebnis dieses Verfahrens ist der Zweite Weltkrieg und ist das Scheitern des Versuchs. Ich verfahre etwas Holter die Polter, aber ich will das also, weil das ja auch schon vielfach verhandelt worden ist, hier nicht endlos ausdehnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es dann erst einmal zu einer relativen Konsolidierung der Situation. Der deutsche Sonderweg ist zu Ende. Und die Notwendigkeit, die im Krieg zertrümmerten Anlagen und Güter wieder aufzubauen, sorgen für ein relativ kontinuierliches und relativ anhaltendes Wachstum. Mittlerweile allerdings, und das ist das Neue, ist die relative, auf einem Ungleichgewicht zwischen Kaufkraft und Angebot basierende Absatzkrise der 20er Jahre einer, wie ich sagen würde, absoluten Absatzkrise, einer chronischen Verstopfung der Märkte gewichen, einer Überfüllung der Märkte, Übersättigung der Märkte, die es ständig zu einem Problem werden lässt, wie die Wertproduktion weitergehen kann, wenn es ihr nicht gelingt, die Massen von Waren, die sie auf den Markt wird, vorher abzusetzen und also die Wertrealisierung zu schaffen, die überhaupt die Bedingung dafür ist, dass wieder neu produziert werden kann. Und in dieser Situation, denke ich, ist der Staat abermals gefordert und er ist mit strukturell ähnlichen Leistungen gefordert, wie denen, die ich also im Rahmen meiner Kurzdarstellung des Deutschen Sonderwegs geschildert habe. Er ist einerseits gefordert mit Wirtschaftslenkungsfunktionen oder Wirtschaftsantriebsfunktionen. Angesichts der Krise, der chronischen Krise, Absatzkrise, in der unsere Gemeinwesen, unsere westlichen Gemeinwesen stecken, muss die Wirtschaft quasi sich selbst ständig neu projizieren, muss sich ständig selber überholen, muss ständig Anschluss an sich selber gewinnen, um eine Absatzsituation zu schaffen, die wieder nicht krisenhaft ist. Das heißt also, muss sich ständig aus der krisenhaften Rückständigkeit, in der sie sich befindet, zu neuen produktionstechnischen und produktspezifischen Niveaus hinauf katapultieren. Sie muss das praktizieren, was also heute unter den Schlagworten Innovation und Bedarfsschöpfung läuft. Sie muss aus der Unabsetzbarkeit der Produkte, die da die Läger füllen, muss sie in neue Bereiche einer Produktion vorstoßen, die wieder Absatzchancen hat. Und das sehen wir, wie das geschieht, bei den aufeinanderfolgenden Generationen von Elektronik, bei den immer neuen Verkehrs- und Transportsystemen, die kreiert werden. Was hatte ich mir noch notiert? Ich hatte mir noch irgendwas notiert. Ja, natürlich, klar, die sogenannten neuen Kommunikationstechniken bis hin zu Mikrowelle und Inlineskater. Vorhin kam ich an einem Geschäft vorbei, das war vollgestopft mit Stofftieren, die man sich an den Rucksack hängt oder auch ins Wohnzimmer stellt. Also es werden sehr viele nützliche Produkte geschaffen und es muss ständig, angesichts dieser sich fortschreitenden Absatzkrise, müssen eben ständig neue Sphären der Produktion erschlossen werden. Vielleicht nicht bei den kleinen Bärchen, aber doch bei der Elektronik oder bei den Kommunikationssystemen geht das nicht ohne Hilfe des Staates. Die Entwicklungskosten, die Investitionskosten sind so riesig, dass der Staat ständig gefordert ist, mit Steuermitteln dort einzugreifen. Also als starker, ökonomisch aktiver Staat zu fungieren, der hilft, dass die neuen Niveaus, die da erreicht werden müssen, auch wirklich erreicht werden. Ich komme aus einer Gegend in Südbrandenburg, da haben sie eine Riesenhalle in den Sand, in den märkischen Sand gestellt. Da soll ein Luftschiff produziert werden, das dann also das ermöglicht, die armen Eisbären in Alaska dadurch Angst und Schrecken zu jagen, dass man auch im Winter Ölbohranlagen dorthin transportieren und installieren kann. Unter anderem, man kann dann auch viele schöne andere Sachen in Indonesien und so machen. Aber da nicht einmal ganz sicher ist, ob das Ding auch fliegt und da das eben wirklich sehr kostenintensiv ist, muss dort der Staat ran und muss eben sehr viel hineinschießen. Das wird er wohl auch tun, weil eben die Hoffnung, dass also hier ein neues Absatzfeld, eine neue Möglichkeit, mehr Wert zu produzieren, so zwingend und so verführerisch ist, dass er gar nicht anders kann. Das Problem ist allerdings, dass der Staat bei dieser seiner Wirtschaftslenkungsfunktion eben nicht wie der wilhelminische Staat damals von einem relativ konsolidierten, wenn auch rückständigen Niveau ausgehen kann, sondern dass er selber schon unter Bedingungen der chronischen Krise agiert. Also die Krise, die dadurch da ist, dass die vorhandenen Produkte eigentlich nicht mehr abgesetzt werden können und die Krise, die dadurch immer neu entsteht, dass die neu entwickelten Produkte mit solchem technischen und Produktivitätstempo produziert werden, dass sie im Nu selber wieder zu einer Absatzkrise, einer neuen führen und also insofern die Situation eigentlich nur verschärfen. In dieser Situation ist der Staat eben nicht nur als Wirtschaftslenker gefragt. Er muss also nicht nur für neue Produktionstechniken und neue Produktpaletten sorgen, sondern er muss eigentlich auch gleich noch die Konsumenten, die Märkte dafür liefern. Wo soll er die finden? Sicher nicht in der dritten Welt, die eben diese Staaten, die jetzt vor ihrer ständigen Absatzkrise stehen, ja gründlich genug ausgeplündert haben über die Rohstoffpreise und vermutlich auch nicht so schnell, wenn auch die Hoffnung unserer Staaten sich immer wieder darauf richten, in den sogenannten Schwellenländern, wo ja auch also dann doch die großen Projekte, die dort mit unserer Hilfe und von unserer Industrie in Gang gesetzt werden, doch meistens wieder durch Kredite, durch Staatskredite von unserer Seite abgedeckt werden müssen. Also bleibt eigentlich nur, das ist die gegenwärtige Situation, dass die Industrieländer sich gegenseitig ihre Konsumenten abjagen, sich gegenseitig ihre Märkte streitig machen. Um das aber tun zu können, müssen sie billig produzieren. Sie müssen billiger produzieren als die ausländischen Konkurrenten. Das heißt also, der Staat sieht eine Möglichkeit, der lahmenden heimischen Industrie zu helfen, wenn es ihm gelingt, durchzusetzen, dass die heimischen Produkte so billig produziert werden, dass sie in den anderen Industrieländern abgesetzt werden können. Also es ist eine latente, unmerkliche, gewaltige Konkurrenz im Ganzen. Die Stichworte dazu sind Wettbewerbsfähigkeit, Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung des Wirtschaftsstandorts. Die Wirtschaft lässt sich nur auf vollen Touren erhalten, laufend erhalten, sie lässt Arbeitsplätze lassen sich nur sichern, wenn es gelingt, billiger als die anderen zu produzieren, um die Waren im Ausland absetzen zu können. Das aber lässt sich nur machen, lässt sich nur erreichen, wenn die Produzenten im eigenen Land zurückstecken, wenn sie den Gürtel enger schnallen, wenn Lohnnebenkosten gesenkt werden, auch eines dieser Slogans. Wenn mit anderen Worten und deutlichen Worten Sozialstaat abgebaut wird. Sozialstaat in stärkerem Maß abbauen, aber kann der Staat nur, wenn er auf die alten volksgemeinschaftlich integrativen Techniken zurückgreift, die der Faschismus ausgebildet hat. Nicht unbedingt schon in der institutionellen, mörderischen Form, in der der Faschismus sie praktiziert hat, aber sozusagen in der konsensuellen Form, von der ja auch schon viel die Rede war, wo also alle Beteiligten an der Volksgemeinschaft, sprich also alle bundesrepublikanischen Bürger, wissen, dass sie Opfer bringen müssen, dass sie mitwirken müssen, dass wir alle, wie es heißt, in einem Boot sitzen, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass die ausländische Konkurrenz ausgestochen werden muss, dass Schmarotzer am Volkskörper in Schach gehalten werden müssen, dass die fremde Arbeitskraft gar nicht oder nur gesteuert integriert werden, ins Land werden gelassen darf und so weiter. Dieser Konsens, und da stimme ich mit vielen Rednern, die das hier geäußert haben, durchaus überein, der ist heute wahrscheinlich schneller zu erreichen und präsenter, als er es in der Weimarer Republik war, als der Faschismus sich etablierte. Dennoch denke ich, dass also man noch den Unterschied machen sollte, dass diese Techniken, die Wirtschaftslenkungsfunktionen einerseits, von denen ich sprach, und die Sozialintegrationsfunktionen andererseits, also die beiden Erbschaften, die der deutsche Sonderweg in genere und dann der Faschismus in specie, der deutsche Faschismus in specie, uns und der Welt hinterlassen haben, dass also die Ähnlichkeit doch eher strukturell als reell zu fassen ist. Die heutigen Mechanismen der Wirtschaftslenkung haben, denke ich, doch sehr wenig zu tun mit der Art, wie der bismarckische Staat dem privaten Kapital im Land aufgeholfen haben. Und dass die Reaktion des Staats auf die totale und chronische Absatzkrise, in der wir uns befinden, in der unsere Industriestaaten sich befinden, relativ wenig zu tun hat mit der relativen relativen Absatzkrise zu Ende der 20er Jahre, die dann direkt den Weg für den Faschismus geebnet hat. Das, denke ich, ist also aus den paar Bemerkungen, die ich vorhin gemacht habe, deutlich geworden. Insofern würde ich meinen, und damit komme ich eigentlich zum Schluss und auf den Punkt des Titels zurück, insofern würde ich meinen, wenn man mich fragt, ob ein Materialismus notwendig antideutsch sein muss, dann in dem allgemeinen Sinne, dass Deutschland ein Teil des kapitalistischen Systems ist und ich muss gleich noch was sagen, was Wichtiges noch vergessen, dass Deutschland Teil des kapitalistischen Systems ist, selbstverständlich muss jeder Materialismus antideutsch sein, wenn damit gemeint ist, dass die spezifische Stoßrichtung des Materialismus, des heutigen historischen Materialismus, sich gegen den deutschen Sonderweg und die spezifische Form der Praktizierung des Kapitalismus, die durch ihn ausgebildet worden ist, richten soll, dann bezweifle ich das stark, weil ich denke, also mit diesen strukturellen Übernahmen oder Adaptionen, die aus dem deutschen Sonderweg stammen, hat sich dennoch, was heute herrscht, ein Kapitalismus traditioneller Prägung, zu dem der deutsche Sonderweg beigetragen hat, aber auch nicht mehr. Und das gilt auch, und das war das, was ich noch nachtragen wollte, das gilt, denke ich, auch, und das ist natürlich wahrscheinlich der heikelste Punkt hier, gilt auch für den Antisemitismus. Für Deutschland war, ob es das heute noch ist, weiß ich nicht, ich bezweifle es, aber das würde ich offen lassen, für Deutschland war der Antisemitismus sehr wichtig, sehr konstitutiv, und insofern ist er von dem Faschismus der traditionellen Prägung auch nicht zu trennen, und ich denke, er ist in der Tat dann dort als ein integrierendes Moment dieses Faschismus zu behandeln. Sowohl der Bismarckische Staat hat den Antisemitismus gebraucht, als auch der Faschismus. Der eine, weil er seine Bürger durch den Buhmann des liberalistischen Juden in Schach halten musste, der also Kapitalist ist, ohne die rechte Solidarität mit dem Volksganzen zu beweisen. Das war dort die Figur. Und dann der Faschismus, der brauchte den Juden als den anarchistischen oder kommunistischen Juden, um also seine eigene Arbeiterschaft auf Vordermann zu bringen und ihr beizubringen, dass also nur die Arbeitsfront, die nationalsozialistische Arbeitsfront, die angemessene Form der gesellschaftlichen Betätigung ist. Insofern war diese Negativpole des Juden, einmal als liberalistischer Bürger und das andere Mal als anarchistischer Kommunist, war für den deutschen Sonderweg außerordentlich wichtig. Ich bezweifle allerdings, dass dieser Antisemitismus, selbst wenn er in den deutschen Köpfen noch stecken mag, dass der also für die weitere Entwicklung des Kapitalismus und vor allen Dingen auch für die Erkennbarkeit des Kapitalismus und seiner Mechanismen sonderlich relevant ist. Und da kommt dann die ganze Frage, wie weit also Israel und der Antisemitismus, wie weit die arabische Haltung gegenüber Israel und die deutsche, der traditionelle deutsche Antisemitismus so ohne weiteres auf Deckungsgleichheit zu bringen sind, das kommt da hinein, aber das, denke ich, überlassen wir am besten der Diskussion. So, danke.